Wir hören den Predigtext für heute aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 16, ab Vers 9. Als Jesus aber früh am ersten Tag der Woche auferstanden war, erschien er zuerst der Maria Magdalena, von der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Und sie ging hin und berichtete es denen, die mit ihm gewesen waren, und trauerten und weinten. Und als diese hörten, dass er lebe und von ihr gesehen worden sei, glaubten sie ihr nicht. Danach erschien er zweien von ihnen unterwegs in einer anderen Gestalt, als sie aufs Land gingen. Und jene gingen hin und berichteten es den anderen, aber ihnen glaubten sie auch nicht. Danach erschien er, als die 11 zu Tisch saßen, und schalt ihren Unglauben und ihre Herzenshärte, weil sie denen nicht geglaubt hatten, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatten. Und er sagte zu ihnen: Geht hin in die ganze Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Die Zeichen aber, die denen folgen, die glauben, sind folgende. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, mit neuen Sprachen reden, Schlangen aufheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Auf die Kranken werden sie die Hände legen und sie werden gesund werden. Der Herr wurde dann, nachdem er mit ihnen geredet hatte, in den Himmel aufgenommen und setzte sich an Gottes rechte Seite. Sie aber gingen hinaus und predigten überall, während der Herr mitwirkte und das Volk Wort durch die mitfolgenden Zeichen bestätigte. Gott segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, wir kommen von Ostern her und klar ist, die Auferstehung bedeutete für Jesus neues Leben. Er war tot und er kam wieder ins Leben, nicht einfach in sein altes Leben zurück, sondern in ein ganz neues. Aber was bedeutet die Auferstehung von Jesus jetzt für uns? Antwort: auch neues Leben, wenn wir glauben. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Das ist der Wochenspruch und der Sonntag hat den merkwürdigen Namen Quasimodogeniti. Als Kind habe ich immer verstanden, Quasimodogenitiv. Aber Quasimodogeniti heißt wie die neugeborenen Kinder. Also es geht um neues Leben durch den Glauben für uns. Aber mit dem Glauben ist das ja gar nicht so einfach. Das merken wir hier schon an den Jüngern. Die hatten große Mühe damit. Die glaubten zunächst nicht. 4-mal wird das in diesen Versen festgestellt. Sie glaubten nicht, sie waren ungläubig. Natürlich glaubten sie an Gott, dass es ihn gibt, aber das ist noch nicht das Entscheidende, was weiterhilft. An Gott glaubten auch die Gegner von Jesus. An Gott, dass es ihn gibt, glaubt auch der Teufel, glauben auch die Dämonen. Nein, es geht um den Glauben daran, dass Jesus auferstanden ist und dass er heute lebt und dass er heute und hier und jetzt wirkt. Und dieser Glaube fiel selbst den Jüngern von Jesus ungeheuer schwer. Und ich wüsste eigentlich kaum einen Menschen im Neuen Testament, der nicht mit diesem Glauben auch zunächst Schwierigkeiten gehabt hätte, außer vielleicht der Apostel Johannes, der glaubte sofort, die anderen nicht. Und ich weiß gar nicht, es wurde auch nur zugegeben im Neuen Testament, überall. Und ich weiß gar nicht, warum heute manche ihren Glauben so verteidigen und betonen müssen und ständig sagen, ich bin auch gläubig. Das hat im Neuen Testament niemand getan. Entweder sie waren gläubig, dann musste das nicht extra herausgestellt werden, weil der Glaube ja auf Gott ausgerichtet ist und nicht auf sich selber oder auf andere. Oder sie hatten ihre Not mit dem Glauben und dann wurde das zugegeben, dann wurde darüber gesprochen und konnte darüber gesprochen werden. Es ist nun interessant, dass Jesus zuerst der Maria Magdalena erscheint und nicht etwa seiner Mutter Maria, wie wir vielleicht das gemacht hätten oder gedacht hätten. Und die vielleicht so einen gewissen Stolz hatte, ich bin seine Mutter, also ohne mich hätte es Jesus nicht gegeben und so. Nein, er zeigt sich zuerst der Maria aus Magdala. Und das war eine Frau mit einer problematischen, notvollen Vergangenheit. Die war dämonisch belastet und gebunden gewesen. Das heißt, fremde Mächte trieben in ihr und durch sie Dinge, die sie nicht wollte. Und das machte sie krank und vielleicht auch merkwürdig. Und vermutlich fiel diese Frau ziemlich negativ auf. Und sie kam nicht dagegen an. Und auch die Ärzte nicht und die Psychiater nicht. Bis Jesus kam und dann 7 solcher Mächte hinauswarf aus ihr. Und dann war es gut. So eine, die von dunklen, ungöttlichen Mächten geplagt war und die ihre Not und Vergangenheit nicht verschwieg. Es war bekannt überall. So einer, die als Zeugin bei den Frommen überhaupt nicht zählte damals, genau der erscheint Jesus zuerst, begegnet ihr. Warum wohl? Vielleicht, weil Gott eben den Demütigen Gnade gibt. Denen, die wissen, dass sie Gott bitter nötig haben an Jesus. Vielleicht auch, weil sie so am offensten für Jesus war und Jesus an sich handeln ließ. Macht ja nicht jeder. Aber die Jünger haben das dieser Frau nicht abgenommen. In ihrer Trauer und ihren Tränen ließen sie sich von dieser Frau nicht helfen und überzeugen. Und den 2 anderen Jüngern, die auch eine Begegnung mit Jesus hatten, den glaubten sie auch nicht. Warum nicht? Wegen ihrer Aufgeklärtheit und Klugheit und intellektuellen Redlichkeit, wie wir heute unsere Zweifel begründen immer. Nein, hier steht, wegen ihrer Herzenshärte. Sie hatten ihre festgefügten Vorstellungen und so eine versteinerte Denkweise. Alles so geht, wie man sich das vorstellt und wie man es sieht und erkennt und begründen kann und so weiter. Die Botschaft, Jesus lebt, wir haben ihn gesehen und erlebt, das prallte an ihrem versteinerten Herzen ab. Und Jesus, er schallt ihren Unglauben und ihre Herzenshärte, steht hier. Da steht ein ziemlich heftiges Wort im Urtext. Er schmähte sie, er stauchte sie zusammen, er tadelte sie, er machte ihnen Vorwürfe. Das heißt wohl auch, er demütigte sie, weil Gott eben nur den Demütigen Gnade geben kann. Und so kamen sie zum Glauben, auch sie, und damit zu neuem Leben. Aber die Jünger waren keine Glaubenshelden. Und das kann uns trösten. Wir müssen es auch nicht sein. Die Jünger damals trauten Gott nicht zu, dass er Jesus von den Toten auferwecken kann. Sie wollten nicht glauben, dass Jesus lebt. Und trotzdem vertraut Jesus genau diesen Hanseln, diesen weltweiten riesengroßen Auftrag an. Geht hin in die ganze Welt und macht der ganzen Schöpfung das Evangelium bekannt. Und das haben die gemacht. Jedenfalls damit angefangen. Und andere haben nach ihnen weitergemacht. Und deshalb hatten oder haben wir die Möglichkeit, ebenfalls zum Glauben zu kommen. Und dieser Glaube hat Folgen. Wer angesichts der Verkündigung gläubig geworden ist, müsste man übersetzen. Der wird selig werden, schreibt der alte Luther. Der wird gerettet werden. Das Wort meint, der wird heil gemacht, gesund gemacht. Der wird bewahrt, der wird hergestellt werden. Der wird von Verdammnis und vom Tod gerettet werden. Die Wurzel dieses Wortes im Griechischen, im Urtext, bedeutet unversehrt sein, gesund sein, ganz sein. So wollte Gott uns von Anfang an. Das ist ja auch unsere Sehnsucht, dass wir so sein können wieder. Da ist ja so viel zerstört und zerbrochen und verletzt. Wir leben in einer Welt, wo das so ist. Und Gott schenkt es wieder, dass wir heil werden, dass wir ganz werden. Durch den Glauben. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, der wird gerettet werden. Der bekommt das Heil. Der bekommt das neue Leben. Jetzt schon und auch nach dem Tod. Und dieser Glaube wurde dann in der Taufe festgemacht, bestätigt von Gottes Seite her und von Seiten des Menschen her. Und dann geht's weiter. Wer aber angesichts der Verkündigung ungläubig geworden ist, so müsste man übersetzen, er hat es gehört und hat sich entschieden, nein, danke, will ich nicht, der wird verdammt werden, verurteilt werden. Er wird von Gott abgelehnt werden, weil er ja Gott auch abgelehnt hat und mit ihm oder mit Jesus nichts zu tun haben wollte. Und Gott nimmt unsere Entscheidungen ernst, so oder so. Und er bestätigt sie. Dass dann hier nicht noch einmal von Taufe die Rede ist, ist klar, weil Ungläubige im Neuen Testament nicht getauft wurden. Bei uns gibt es auch eine Taufe und wir haben die Konfirmation dann noch. Und wenn Markus hier von der Taufe und auch von der Konfirmation redet, dann wohl etwas anders als wir in unserer Kirche. Zunächst, wer gläubig und getauft worden ist, wird gerettet werden. Ich sagte, die Taufe ist die Stelle, wo die Zugehörigkeit zu Jesus Christus festgemacht wird, von Gott her und von Menschen her. Und Konfirmation heißt Bestätigung, Bekräftigung, etwas festmachen. Und dann steht hier ganz am Ende, der Herr wirkte mit und bestätigte, bekräftigte, machte fest, und das könnte man auch übersetzen mit, er konfirmierte das Wort durch die mitfolgenden Zeichen. Er konfirmierte das Wort durch die mitfolgenden Zeichen. Wer eine englische Bibelübersetzung hat, die meisten englischen Übersetzungen schreiben dort confirmed, konfirmierte. Und das ist richtig übersetzt. Worin bestanden gleich diese mitfolgenden Zeichen? Wir haben es gehört. Ich lese es noch einmal nach dem Urtext. Die Zeichen aber, die denen zur Seite folgen, die glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie Dämonen hinauswerfen oder austreiben, in neuen Sprachen reden, Schlangen aufheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Auf Kranke werden sie die Hände legen und es wird gut mit ihnen sein. Das heißt, sie werden gesund sein. Und das war der Alltag und das war die Erfahrung der ersten Christen. Da steht, der Herr wirkte mit, arbeitete mit ihnen zusammen, arbeitete mit. Wenn wir Mitarbeiter Gottes sind, wie die Bibel ja auch sagt, dann heißt es ja, Gott arbeitet und wir arbeiten, es geht zusammen. Und genau das ist hier gewesen. Der Herr arbeitete mit, wirkte mit und konfirmierte, bestätigte das Wort durch die mitfolgenden Zeichen. Wie sieht das heute unter uns aus? Ich meine, die Konfirmation durch Pfarrer ist alljährlicher Alltag. Aber wie ist das mit der Konfirmation durch Jesus? Die gibt es schon auch noch. In unserer Kirche allerdings eher selten. Und wenn, dann mehr am Rand und verborgen. Und auch kaum oder nicht gewollt. Und man kann tatsächlich sehr unterschiedlich dazu stehen. Und das ist heute auch der Fall. Man kann den Mangel an mitfolgenden Zeichen gutheißen oder gutreden oder eine Tugend daraus machen. Man kann sagen, diese Konfirmation durch Jesus brauchen wir heute nicht mehr. Bei den ersten Christen war das so, die hatten es offensichtlich nötig, wir nicht mehr. Im Gegenteil, wenn so etwas heute passiert, ist das eher sehr verdächtig. Dämonen austreiben, das haben wir ja längst wegrationalisiert. Schließlich leben wir nach der Aufklärung. Und da wissen wir das heute alles sehr viel besser und wir wissen, dass es so etwas heute gar nicht gibt oder nie gegeben hat. Und in neuen Sprachen reden, Sprachengebet, wozu denn diese Übung? Also wir haben ja unsere Gebetbücher und Gottesdienstbücher, da haben wir alles wohl formuliert drin, wie wir beten können. Das reicht. Schlangen gibt es bei uns kaum, also ist das auch nicht nötig. Und dass man uns tödliches Gift zu trinken gibt, weil wir missionieren, na, das gibt es unter uns ja auch nicht, weder das eine noch das andere noch beides zusammen. Und für die Kranken sind schließlich die Ärzte da oder die Heilpraktiker zuständig oder irgendwelche okkulten Handaufleger, wenn alles andere nicht hilft. Die Bibel ist hier doch einfach überholt, oder? Man kann es auch anders sehen. Man kann die fehlende Bestätigung der Verkündigung durch Jesus als Not wahrnehmen und sehen. Und schon wer noch konsequent logisch denken kann, müsste eigentlich fragen, wieso soll das eine heute noch gelten, was Jesus sagt, und das andere nicht mehr? Wieso soll heute noch gelten, wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden? Aber die Zeichen, die denen folgen, die glauben, das gilt nicht mehr. Also logisch wäre für mich, entweder gilt beides oder es gilt beides nicht mehr. Wenn Jesus heute die Verkündigung und den Glauben nicht mehr so bestätigt, wie es hier steht, woher wollen wir dann eigentlich wissen oder wieso nehmen wir das so kühn in Anspruch, dass das andere noch gilt, wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Warum soll das noch gelten? Entweder oder. Ein weiterer Punkt, weder Gott noch Engel noch Satan noch Dämonen hören auf zu existieren, bloß weil wir sterblichen Menschen ihre Existenz leugnen. Was war denn die Aufklärung, auf die wir so stolz sind? Natürlich hat sie manches Ungute beseitigt. Aber was das biblische Weltbild angeht, was hat sie da geleistet? Man hat einfach krumm gewordene Linsen, durch die man verzerrt wahrgenommen hat, durch Scheuklappe und Augenbinde ersetzt. Das war die Aufklärung. Dadurch sieht man eindimensional manches einiges schärfer jetzt. Aber vieles sehen wir auch nicht. Und Durchblick haben wir erst recht keinen seit der Aufklärung. Und ist unser Gebetsleben wirklich so optimal, dass unsere Gebete alle bei Gott ankommen und dass wir immer wissen, was und wie wir beten sollen? Dann kann ich nur gratulieren. Brauchen wir kein Sprachengebet mehr? Also. Und können wir wirklich jeder Not und Krankheit und Gefahr so begegnen, wie es nötig wäre? Können wir das? Machen wir das? Worum geht es hier im Kern bei dem, was Jesus hier sagt? Es geht um das neue Leben, das er von Gott bekommen hat und das er uns gerne weitergeben möchte. Das ist der Kern. Und das ist ein Leben, das wir hier und jetzt empfangen, wenn wir wiedergeboren werden. Das muss erstmal weitergesagt und bekannt gemacht werden, deshalb Missionsauftrag. Und wer es annimmt, wer diesem Wort vertraut, der bekommt es, das neue Leben. Und das hat Folgen für jetzt und für die Ewigkeit. Man ist jetzt und in Ewigkeit gerettet. Das ist das Allerwichtigste, die allerwichtigste Folge. Aber es gibt Dinge, die sind eingeschlossen. Das Auferstehungsleben von Jesus überwindet alles, was Tod und Verderben bringt. Auf Deutsch, das Licht vertreibt die Finsternis, weil das Licht halt stärker ist als das Dunkel. Wissen wir von der Physik her schon eigentlich. Und Menschen, die das Auferstehungsleben von Jesus in sich haben, die das Licht des Lebens in sich haben, Die werden die Finsternis vertreiben. Wenn die irgendwo hinkommen, wird es hell werden. Die werden das Dunkel vertreiben, auch in Gestalt finsterer Mächte, also Dämonen. Und diese Mächte machen nach wie vor Menschen zu schaffen. Da war Maria von Magdala bei weitem nicht die Letzte. Es gibt so viele auch heute, die Befreiung brauchen, auch in unseren Gemeinden. Und auch Kranke gibt es noch viel zu viele, meiner Meinung nach. Ich bin sehr dankbar für die Ärzte und Krankenhäuser. Wir dürfen das alles in Anspruch nehmen. Und wir leben in einem Land, wo da viel geht. Und das ist wunderbar. Aber Menschen, die die Auferstehungskraft von Jesus in sich haben, die haben auch etwas von der Heilungskraft von Jesus weiterzugeben. So jedenfalls sagt es das Neue Testament. Am schwierigsten ist vermutlich das mit den Schlangen und mit dem Trinken von Tödlichem. Also an Paulus hatte sich mal so eine Giftschlange festgebissen an der Hand und dann wird berichtet, er hat sie einfach weggeschleudert und anschließend, statt zu sterben, wie alle erwarteten, hat er die Kranken dort geheilt. Nachzulesen in Apostelgeschichte 28, direkte Erfüllung von Markus 16. Das heißt, man kann keinen Christen umbringen, der das Auferstehungsleben von Jesus in sich hat, solange Gott nicht sagt, so, jetzt ist es soweit, jetzt kommst du zu mir. Was dann den Tod auslöst, ist Nebensache. Entscheidend ist, Gott bestimmt, wann es soweit ist und wann er einen Menschen ruft. Das bestimmt Gott und das bestimmen nicht andere Mächte oder Menschen. War auch bei Jesus so, man wollte ihn oft schon umbringen, Gott sagte, stopp, nein. Und dann irgendwann war die Stunde gekommen und dann konnten sie und mussten sie. Und auch bei uns, Menschen haben keine Macht oder Mächte, solange Gott sagt, no. Das ist der Zusammenhang. Gott hat die Macht über uns. Und außerdem sagt Jesus noch, bei denen, die das neue Leben Gottes in sich tragen, da wird die Kommunikation mit dem Himmel auf eine neue Ebene gehoben. Sie können im Geist und mit dem Heiligen Geist beten. Und eine wesentliche Variante davon ist das Sprachengebet, das Reden in neuen Sprachen. Ja, wer das neue Leben durch Jesus hat und wer so mit Jesus lebt, dass Jesus dabei sein kann, bei dem werden auch solche Bestätigungen durch Jesus zu finden sein. Diesen Glauben wird Jesus bestätigen, den wird er konfirmieren durch die mitfolgenden Zeichen. Das bedeutet nach meinem Verständnis nicht, dass jedem immer alle Zeichen folgen müssen. Das nicht. Aber doch, dass in einer Gemeinde, die Jesus folgt und deren Glauben Jesus bestätigen und konfirmieren kann, dass in so einer Gemeinde auch diese Dinge vorhanden sind. Das bedeutet sehr wohl. Uns geschieht immer nach unserem Glauben. Immer. Das ist ein biblisches Grundgesetz. Und wer glaubt, dass die göttliche Konfirmation heute nicht mehr nötig oder möglich ist, der wird diese göttliche Konfirmation in aller Regel auch nicht erfahren. Und sein Glaube, das gibt es heute nicht, wird so bestätigt, ganz klar. Und wer Jesus dagegen zutraut, dass er auch heute so wirkt und wirken möchte, und wer ihn so beim Wort nimmt, der wird auch diese Dinge wieder erfahren. Und sein Glaube, das gehört eigentlich dazu, wird so auch bestätigt. Uns geschieht nach unserem Glauben oder Unglauben, nach unserem positiven Glauben oder nach unserem negativen Glauben. Und es bleibt dabei, wollen wir festhalten, man muss kein Glaubensheld sein. Die Jünger waren auch keine. Aber sie waren bereit, sich durch Jesus von ihrem Unglauben überführen zu lassen und sich korrigieren zu lassen. Und sie haben sich unter das Wort von Jesus gestellt und nicht darüber, wir wissen es heute besser, unter das Wort von Jesus gestellt. Und sie waren bereit, ihre verhärteten Herzen wieder weich machen zu lassen und das neue Leben hineinzulassen, dass es sich entfalten kann in ihnen. Vielleicht gibt es auch den einen oder die andere unter uns, die ihn neu fragen, ist das eigentlich alles, was ich hier so lebe und was Gemeinde hier lebt an Glauben? Oder enthält die Bibel mehr und gibt es das auch heute, sollte es das auch heute geben? Ist der Glaube, von dem Markus hier redet, und mein Glaube wirklich dasselbe? Wer glaubt, wird gerettet. Den Glaubenden folgen Zeichen. Das gilt doch beides. Also, sagen wir von Jesus weiter, wie es hier steht. Geht hin, macht bekannt. Oder nehmen wir den Missionsauftrag gar nicht wahr? Oder Glaubenskurs ist uns auch egal. Leben und arbeiten wir losgelöst von Jesus. Also machen unser eigenes frommes Programm, wo Jesus eben arbeitslos ist, wo er halt nicht mitarbeiten kann und wo er auch nichts zu bestätigen hat. Sagt er, macht mal. Das ist eure Sache, könnt ihr gerne machen. Oder leben wir so mit Jesus, dass er dabei ist und dass er das Seine tut. Wir müssen es doch nicht machen, die Bestätigung. Es ist doch nicht unser Geschäft. Es ist doch nicht in unserer Hand. Es ist sein Tun. Er bestätigt, nicht wir. Es hat mit uns, wir können uns da nichts einbilden. Es ist nicht wir. Er. Also sind wir so eng mit Jesus, dass wir das Unsere tun und Jesus das Seine tut. Darum geht es, um nichts anderes. Die Bibel sagt, die Auferstehung oder der Glaube an den Auferstandenen setzt neues Leben frei in ganz vielfältiger Weise, unter anderem in der, die Markus hier beschreibt. Jesus behält sein neues Leben nicht für sich, sondern gibt es uns weiter. Und wir sollten es auch nicht für uns behalten, sondern wir sollten es bezeugen. Und dazu, genau dazu, will Jesus Vollmacht geben. Darum geht es. Und wenn der Auferstandene in unser Leben tritt, der Auferstandene, dann kann gar nicht alles beim Alten bleiben. Es geht überhaupt nicht. Sondern dann eröffnen sich neue Möglichkeiten, ganz neue Möglichkeiten und auch neue Aufträge, die Jesus gerne bestätigt. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen.